weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Media.
Servus, grüß Gott, habe die Ehre, da ist weiter, immer weiter, der Meister-Podcast aus der Oberpfalz, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Wiebel und bei mir im Studio ist der geschätzte Kollege Stefan Buhane. Servus, Stefan.
Servus, Tom. Ja, Gratulation zur Meisterschaft, auch dir als Fan.
Ja, dir natürlich auch. Ich wollte schon fragen, wie war denn die letzte Nacht, wie wild hast du denn gefeiert?
Ja, also total wild. Ich bin in Neustadt rumgelaufen und habe mit dem Trikot gewedelt, mit nackten Oberkörpern, nee, natürlich nicht. Also es klingt immer so, als wären die Bayern-Fans so abgebrüht und können sich nicht drüber freuen. Ich habe mich tatsächlich gefreut drüber, wirklich, als ich es erfahren habe, aber ist ja auch ganz normal, dass jetzt nicht die riesen überschwängliche Freude da ausbricht, weil es ist halt trotzdem in gewisser Weise Normalität und es hat sich halt auch schon deutlich abgezeichnet die letzten Wochen und Monate.
Ja, ich denke, diese Meisterschaft, die gestern gegen den VfB Stuttgart mit dem 4:2 eingetütet wurde, ist einer von zwei großen Themenblöcken heute. Der zweite wird dann sicherlich die Champions League sein, aber bleiben wir mal für den Anfang kurz bei der Meisterschaft. Ja, ich sehe das ähnlich. Also bei mir war es ähnlich. Ich habe mich natürlich gefreut, aber zum einen ist die Meisterschaft jetzt, klingt immer so ein bisschen blöd, aber die Ansprüche oder das Level beim FC Bayern ist ja was anderes. Übrigens die Fallhöhe ja auch. Wenn du es dann vergeigst, dann ist ja auch die Enttäuschung umso größer, weil das ist ja so das, was die ganzen Erfolgsfan-Vorwerfer immer vergessen. Bei einem anderen Verein ist es so, wenn du mal nicht Meister wirst, dann ist es halt auch okay. Ja, und dann kannst du trotzdem sagen, ja, war eine erfolgreiche Saison beim FC Bayern. Wenn du nicht Meister wirst, dann war es halt ein Griff ins Klo. Und zum anderen ist es aber halt so, es war jetzt ja wirklich schon eine Weile klar, also dass der Vorsprung reicht und also das hat nicht mal dieses Wochenende mehr gebraucht, wobei in dem Moment, wo Dortmund dann verloren hat, denkst du so, ja okay, jetzt kommt das auch noch dazu. Also es hat sich ja wirklich schon abgezeichnet und deswegen ist die Überraschung nicht mehr ganz so groß. Und was gestern auch alle Verantwortlichen gesagt haben, es steht ja noch ein bisschen was an. Natürlich gibt es keinen Platzsturm, natürlich gibt es keine Riesensause der Mannschaft, die sich da jetzt die Kante bekommen geben. Weil, naja, wie soll ich sagen, es steht irgendwie das DFB-Pokal-Halbfinale an, es steht gegen PSG noch in der Champions League so ein bisschen was an. Da kannst du dich jetzt natürlich nicht wegballern, weil die irgendwie am 30. Spieltag Meister geworden ist. Aber kurz trotzdem ein paar Blicke auf diese Meisterschaft, weil beeindruckend ist es, denke ich, schon. Vor allem nicht bloß das Meister, sondern auch wie halt Meister, ja, wie diese Meisterschaft zustande kam.
Absolut, ja. Also es wird wirklich so abgehakt, aber es ist als Routine fast schon, aber es ist tatsächlich nicht. Also die Art und Weise, wie es Meister geworden sind, finde ich, ist halt auch was ganz Besonderes. Der Kimmich hat es in einem Interview gesagt, die Konstanz war heuer wirklich außergewöhnlich. Und ich meine, man muss ja auch jetzt beim alles entscheidenden Spiel gegen Stuttgart sagen, also Stuttgart ist ja jetzt nicht irgendwie ein Abstiegskandidat, sondern die sind Champions Leagues Kandidat. Und die haben die Bayern mit der, ja, man kann es schon sagen, mit der zweiten Garnitur, also im Vergleich zum Realspiel, glaube ich, waren 7 Spieler ausgewechselt, haben die relativ deutlich weggeputzt. Also das sagt schon wahnsinnig viel über die Mannschaft aus und es sagt wahnsinnig viel darüber aus, wie der Trainer es schafft, auch diese, ja, in Anführungszeichen zweite Garnitur immer zu motivieren, dass sie dann bei so einem Spiel auch voll da sind und dass man eigentlich fast keinen Qualitätsunterschied merkt.
Ich meine, man muss ja bloß mal kurz auf die Statistik schauen. Wir haben jetzt nach 30 Spieltagen 109 erzielte Tore. Das ist bekanntermaßen schon ein Rekord, der übertroffen wurde aus der Saison 19, was war es, 72 oder sowas, die Größenordnung?
Immerhin eine Gerd-Müller-Saison.
Und ich meine, wenn du das mal durchrechnest, bist du halt bei über 3,6 Toren pro Spiel im Schnitt. Also zum Vergleich, Borussia Dortmund jetzt wahrlich keine Thekenmannschaft auf Rang 2 aktuellen Tabelle und wahrscheinlich auch in der Endabrechnung auf Rang 2, wenn jetzt nichts ganz Unvorgesehenes mehr passiert, halt mit 61 Toren, also mit ein bisschen mehr als der Hälfte von den Toren, die Bayern geschossen haben. Also da siehst du ja auch, dass sie nicht bloß irgendwie gewonnen haben, Also ich komme noch aus der Zeit, was noch immer früher hat mein Dad immer gesagt oder mein Opa immer gesagt, ein gutes Pferd springt nur hoch, wie es muss. Diese Zeiten scheinen beim FC Bayern vorbei. Ja. Es langt nicht zu gewinnen, es langt nicht dreckig zu gewinnen mit irgendeinem 1-0, 2-1, 3-2, sondern du musst halt auch noch sehr überzeugend spielen, musst sehr attraktiv spielen. Und ich sag mal so, eine Tordifferenz von 109 zu 29, das zeigt halt einfach schon, wie dieser Meistertitel eingefahren wurde.
Ich glaube aber nicht unbedingt, dass du so spielen musst, sondern ich glaube wirklich, also ich glaube, dass, du hast ja jetzt mit der Ausnahme Leverkusen die 10 Titel in Folge geholt damals, und da sind sie auch immer Meister geworden, obwohl der Fußball nicht ganz so attraktiv vielleicht war und obwohl es auch immer wieder mal Querelen gegeben hat. Das ist ja jetzt gänzlich weg. Und wie du schon sagst, sie geben sich halt dann nicht mit einem normalen Sieg zufrieden, sondern sie machen immer weiter bis zur letzten Minute. Und da sind wir dann zwangsläufig schon wieder beim Trainer. Also wenn das ist die Handschrift dann vom Trainer. Also die Mannschaft ohne einen guten Trainer kann sich da nicht darauf fokussieren. Ich meine, sie waren vorher qualitätsvoll, ja, auch unter Tuchelzeiten und früher. Aber diese Schippe, wo sie jetzt da drauflegen, mit der Lust, Fußball zu spielen, das ist ganz klar Company.
Ja, das ist Company und das ist auch was, was in den Interviews auch gestern nach der Meisterschaft eigentlich alle nochmal bestätigt haben, dass wirklich das Ausschlaggebende ist, dass das wirklich ein Team ist, dass das nicht eine Ansammlung von Einzelkönnern ist. Ich meine, das sind krasse Einzelkönner, aber irgendwie scheint es Vincent Kompany wirklich so brillant zu gelingen wie sehr, sehr lange keinem anderen Bayern-Trainer mehr oder vielleicht sogar wie derzeit sonst keinem anderen Trainer überhaupt. Diese Kombination aus absoluten Weltstars, nehmen wir so jemand wie in Harry Kane, nachrückenden Weltstars, so jemand wie Michael Olise, der, wenn der so weiterspielt, auch Ballon d'Or und so weiter irgendwann eigentlich mal dabei sein muss. Und das Ganze aber zu kombinieren mit, ja, letzten Endes Leuten aus dem eigenen Nachwuchs, die hochgezogen werden, ja, wie ein Pavlovic, wie ein Lennart Kahl. Und das noch in Kombination mit, ich sag mal so, diese Arbeitsbienen, die du halt auch brauchst, ein Conny Leimer, ein Rafa Guerrero, die jetzt nicht die großen Künstler sind, aber die halt auch ein total wichtiger Baustein sind. Und dann kannst du es halt auch verschmerzen, dass selbst Manuel Neuer jetzt langsam aber sicher, ja, den Vorruhestand einläutet und ab und zu mal nicht spielt, weil du halt dann einfach einen Urbik hinten im Tor auch hochziehst. Also dieses, das zu managen zwischen diesen Superstars, nachrückenden Superstars, Neueinkäufen, Urgewächsen, Leuten aus dem eigenen Nachwuchs, Arbeitsbienen, das ist schon phänomenal, weil du hast ja bei keinem aktuell das Gefühl, dass da irgendwie eine Missstimmung ist. Ich erinnere mich immer so, mein innerer Vergleich, es sind immer so diese Saisons so um die 2000er rum, ja, wo du Leute hattest wie am Anfang noch einen Lothar Matthäus, wie dann einen Stefan Effenberg, wie einen Mario Basler. Was da für Feuer drin war, also was da intern auch für Probleme waren.
Obwohl aber, du musst ja auch sagen, sie haben ja damals mit Ottmar Hitzfeld dann einen starken Trainer gehabt, aber selbst der hat es, naja doch, ich glaube, er hat es dann schon verhindern können. Also diese Querelen, die du ansprichst, ist dann eher so unterm Trapp gewesen, Trapattoni,
das waren auch die Trapattoni-Zeit,
ja, und so weiter. Aber klar, aber das sind halt die herausragenden Trainer. Also ich glaube mittlerweile, man muss wirklich unterscheiden zwischen Trainer von so, ja, Übermannschaften wie Bayern, wie Real. Man hat es jetzt vor Real Madrid gesehen. Also die haben einen schwachen Trainer, meiner Meinung nach. Und der managt eben das nicht gut. Und vorher der Ancelotti hat es wiederum gut gemanagt. Und ich glaube, dass der Alonso daran gescheitert ist, weil der halt der Mannschaft seinen Stil aufdrücken wollte. Aber das brauchst du bei so großen Mannschaften nicht, sondern du brauchst da wirklich einen, der alle bei Laune hält. Jetzt wäre es natürlich fast ein bisschen zu wenig in Company zu sagen, das ist jetzt bloß der gute Laune-Onkel. der hat schon noch mehr drauf, definitiv. Aber trotzdem glaube ich, dass solche Mannschaften, solche Menschenfänger einfach brauchen als Coaches, die sie wirklich, die ihnen ein gutes Gefühl geben. Und das hat er einfach drauf, der Company. Das kann man nicht hoch genug anrechnen. Und wenn ich eins nur sagen darf, ich habe mir jetzt im Vorfeld mal kurz Gedanken gemacht, ich suche dann immer alles ab nach irgendwelchen Themen, wo man mal was Negatives vielleicht hätte, aber momentan, es gibt nichts. Also meiner Meinung nach gibt nichts. Ich hinterfrage mich immer wieder. Es läuft irgendwie, fast zu gut. Also mir ist es schon fast unheimlich, wie gut das läuft und wie harmonisch das alles ist.
Ja, du bist es ja eigentlich auch gewohnt, ein bisschen als Bayern-Fan, dass du sagst, das läuft, alles nur euphorisch, zack, Nackenschlag. Irgendwas passiert dann immer. Und ja, wer weiß, die Saison läuft noch, ja. Wir haben schon noch Potenzial für Drama, aber prinzipiell wirkt es auf mich wirklich so, als sei das Team sehr, sehr gefestigt. Und ich glaube, was Vincent Kompany da aber entgegenkommt, und das ist wirklich meine feste Überzeugung, ist eine gewisse, ja, ich nenne es mal Unternehmenskultur oder Vereinskultur beim FC Bayern. Ich glaube, beim FC Bayern muss jedem Spieler klar sein oder ist auch jedem Spieler klar, kein Spieler ist größer als der Verein. Der Verein steht über allen. Und ich glaube, so werden die auch ausgesucht. Ja, man hätte sich damals vielleicht auch andere Superstars holen können, aber man hat sich mit Harry Kane einen unglaublich sozial kompatiblen, fleißigen Superstar geholt und eben nicht irgendeinen, sorry, Extrembeispiel, Neymar-Typ, der halt im Endeffekt, wenn er gerade nicht glänzen kann, halt das Rumstänkern anfängt oder gehen wir zu Vini Junior, wenn wir schon auf Real schauen, sondern der Verein ist größer als jeder einzelne Spieler und ich glaube, das checkt jeder Spieler, wenn er daherkommt und das macht es dann vielleicht auch beim Vini Kompany ein Ticken leichter, um Gottes Willen, das ist immer noch ein schwieriger Job, aber das ist immer noch was anderes, wie wenn du bei so einem Verein bist, der halt jedes Jahr wieder irgendwelche neuen Superstars ankarrt, die alle ihre Ego-Nummer abziehen. Und ja, dann musst du erstmal schauen, wie du das Ganze moderierst. Und ich glaube schon, dass sie eben sehr stark mittlerweile auch auf die Charaktere von den Jungs schauen, die sie da holen.
Ja, doch, das kann durchaus sein, dass ich bin mir immer nicht sicher, inwieweit, wenn man Harry Kane holt, inwieweit man da genau über den Charakter eines Spielers Bescheid ist, aber man bekommt es ja irgendwo mit, man bekommt es mit. Also,
du hast gemerkt, die Jahre davor, wo er mit Tottenham immer nichts gerissen hat, wie er trotzdem seine Leistung abgeliefert hat, wie er nie gestänkert hat, wie er nie irgendwie gesagt hat, öffentlich, hey, jetzt ich bin hier der Superstar und jetzt stellt mir mal ein paar gute Spieler zur Seite, die mich füttern.
Genau.
Gab's ja nicht. Der war ja auch da mal korrekt.
Und nochmal, ich meine, so Stinkstiefel wie ein Vinny Junior, das bekommst du ja dann bei Spielen mit. Also das, eigentlich will den ja, ich weiß nicht, ich würde den nicht gerne in der Mannschaft haben. Also als Fan nicht und als wahrscheinlich als Verantwortlicher auch nicht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Tom, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder gelesen hast, es wandelt sich auch generell als Bild. Also vorher war ja Bayern wirklich so die Geschichte, die Hälfte hat es gehasst, der fußballbegeisterten Bevölkerung und die andere Hälfte hat es geliebt. Aber mittlerweile kommen plötzlich so Schlagzeilen wie Bayern auch Meister der Herzen.
Gestern gelesen, genau diese Schlagzeile.
Genau. Und das zeigt mir dann schon auch wieder, dass dieser Stil, dieses im Verein herrscht Ruhe, dann wirklich ein Trainer, der sich zu allen Themen moderat äußert, seine Geschichte mit, wo er sich zu den rassistischen Sachen zu so einem umstrittenen Spieler wie den Vini Junior geäußert hat. Also das hat ja einen ganz einen großen Teil dazu beigetragen. Also es ist rundum momentan ein positives Bild plus extrem starke Leistungen. Also ich glaube, dass wenn die so weitermachen, dann ändert sich also ein bisschen das Image des FC Bayern nach außen hin.
Ja, das ist mir aufgefallen, dass es jetzt wirklich viele Reaktionen gab von Nicht-Bayern-Fans, die gesagt haben, naja, ganz im Ernst, erstens aufgrund der Art und Weise, wie sie gespielt haben, eben nicht ergebnisorientiert, sondern eben einen sehr attraktiven Fußball. Zweitens aufgrund der Charaktere, die da sind und Vini Kompany ist dann ganz vorne mit zu nennen. Ich meine, wann hast du das letzte Mal gehabt, dass ein Trainer einen derartigen Monolog zu einem harten, wichtigen Thema wie Rassismus ablässt und alle um uns, alle Umstehenden sagen bloß so, boah, Respekt, ja.
Genau, und du hast ja der Gegenpart oder einer der Gegenparts war ja der Mourinho, weil sich da...
Gut, der ist immer ein guter Gegenpart.
Weil er sich falsch verstanden hat und es ist ja super erstaunlich, dass man dann aus seiner Ecke gar nichts mehr gehört hat, weil normalerweise ist er extrem angriffslustig. Ja. Also der Kompany hat das schon richtig auf den Punkt gebracht. Ich meine, man muss natürlich schon auch sagen, jetzt mit Jugendstil und Tom Bischoff und wie es alle heißen, das ist schon recht schön und gut. Aber scheinbar, was man jetzt mitbekommen hat, der Uli hat ja wieder mal geplaudert.
Im Podcast?
Genau.
Du meinst die Apfelkuchen-Anekdote?
Die Apfelkuchen-Anekdote, er wollte ja den Xavi Simons scheinbar haben, der Kompany. Und er hat aber nur ein weiteres Stück Apfelkuchen beim Uli am Tegernsee erhalten.
Ja, der war aber bestimmt auch gut.
Der war mit Sicherheit gut, ja. Nee, aber also ich will bloß sagen, eines der sympathischen, neuen sympathischen Seiten der Bayern ist ja auch, dass sie eben wieder auf eigenen Nachwuchs setzen, dass junge Spieler eine Chance bekommen, Lennart Karl etc. Aber das ist natürlich schon eine Geschichte, die scheinbar jetzt auch wirklich ganz bewusst vom Verein so gesteuert wird. Also sie haben halt einfach, habe ich den Eindruck, die Schnauze voll, viel Geld auf den Tisch des Hauses zu legen und dann Stars oder aufstrebende Fußballer zu bekommen, die halt vielleicht nicht so performen, wie sie sich es vorstellen. Weil mittlerweile musst du ja eine Riesensumme für durchschnittliche Spieler schon hinlegen.
Ja, und das vielleicht ist aber genau das die Chance, wenn du das schaffst, diese jungen Spieler. Ich meine, wir reden über Pavlovic mittlerweile, als wäre der schon irgendwie ewig einfach integriert. Ich meine, so lange ist er nicht dabei.
Ich muss
aber tun, vielleicht haben den Satz, vielleicht haben junge Spieler jetzt auch, wenn du das schaffst, die so zu integrieren, die profitieren wahrscheinlich halt auch total davon, wenn sie halt im Training sind mit einem Luis Diaz, mit einem Michael Olise, mit einem Harry Kane.
Ja.
Ja, und dann sind die natürlich von Anfang an in der Mannschaft, wenn sie aufgestellt werden, auf einem Niveau, dass sie solche Mitspieler haben. Also
absolut.
Das bringt ja nichts, wenn du Lennart Karl bist mit einem Riesentalent und du bist aber in einer Truppe, wo irgendwie die Hälfte die Pässe nicht an den Mann bringen kann. Und das ist natürlich, wenn du da irgendwie mit Michael Olise wirbelst, ist das eine ganz andere Geschichte.
Ich finde es ganz witzig, was Pavlovic gerade gesagt hast. Er hat sich ja kürzlich geäußert, der Lennart Karl ist doch bei dem Spiel, also verletzt war da mit seinem rosaroten Trainingsanzug rumgehüpft hat für Lacher gesorgt. Und der Pavlovic hat dann gesagt, naja, also so ungefähr, Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, der Junge ist halt immer gut dafür.
Der Junge, gell?
Pavlovic mit seinen 21 Jahren sagt über den 3 Jahre jüngeren Lennart Karl, der Junge, das hat sich so angehört, wie wenn der Captain Neuer mit 40 darüber urteilt. Aber daran sieht man ja auch, wie sein Standing, also Pavlovics Standing in der Mannschaft ist, wie seine Leistungen sind. Er ist ja ein absoluter Leader, was er mit Sicherheit auch bei der WM, finde ich, beweisen wird.
Ja, und da bin ich mir sicher, da bin ich komplett bei dir. Und ich finde es aber halt einfach sehr, sehr spannend, wie sich da jetzt halt nicht nur so ein junger Spieler etabliert hat, sondern im Endeffekt ja so ein ganzer Block von jungen Spielern. Ich meine, Tom Bischoff ist 20, Lennart Karl ist jetzt mittlerweile 18, der alte Alexander Pavlovic ist 21 und dann hatten wir ja noch ein paar andere, die immer mal wieder gespielt haben, den Wisdom Mike und noch ein, zwei andere. Also das ist ja nicht so, dass da mal einer hochkommt.
Genau.
Sondern es sind ja durchaus mehr. Also es ist ein System dahinter, diese Ansage, hey, unsere Akademie, unser Nachwuchsleistungszentrum, die muss sich lohnen, ja, da müssen jetzt mehr Spieler rauskommen und die Spieler kommen halt nur raus, wenn sie dann auch Einsatzzeiten bekommen und das haben sie geschafft und ich meine, für vorne hat man halt trotzdem ja so ein, zwei Spieler geholt, die gar nicht so schlecht sind. Ich habe mir hier auch mal vom Kicker die Daten angeschaut. Die Scorerliste der Bundesliga stand jetzt 30. Spieltag auf Platz 1 Harry Kane mit 39. Auf Platz 2 Michael Olise mit 33, auf Platz 3 Luis Diaz mit 31. Also bei den Scorern sind die ersten drei von Bayern-Spielern belegt. Dann sind wir noch bei den Kickernoten. Die Spieler mit den höchsten durchschnittlichen Kickernoten haben wir auf Platz 1 Kane, auf Platz 2 Olise, auf Platz 3 Kimmich, auf Platz 4 Leimer und auf 5 Diaz und Tah mit der gleichen Note. Das heißt, und dann kommt übrigens mit Daniel Batz der erste Nicht-Bayern-Spieler, nämlich einer von Mainz. Das heißt, auch bei den Kickernoten, das siehst du ja auch wieder, wie viele Bayern-Spieler das sind. Es ist nicht so der eine Superstar, der dich nach oben rauszieht. Klar, an Harry Kane und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Der hat schon teilweise Tore gemacht für die Galerie. Aber es ist eben ein Team.
Und man kann natürlich jetzt schon hergehen und kann sagen, naja, da haben sie halt jetzt einen Glücksgriff getan mit einem Olise oder einem
und Diaz mit Diaz und so. Mit dem Kane.
Aber ich bin überzeugt davon, dass solche Spieler nicht unter jedem anderen Trainer funktioniert hätten. So gut wie es sind.
Also ich sag mal so, wenn es mit dem Diaz besser gelaufen wäre, wo er herkam, dann hätten sie ihn wahrscheinlich nicht abgegeben.
Genau. Wobei er immerhin unter dem Klopp gespielt hat. Und ja, aber trotzdem.
Aber erinnere dich, das ist nicht so lange her, da wurde in der englischen Presse, in den englischen Medien drüber gelästert. Von wegen, die deutsche Liga sei ja gar nicht so stark, weil wenn sie jetzt schon unsere abgelegten Spieler, die in der Premier League nichts mehr leisten, Luis Diaz nehmen, dann kann sie nicht allzu weit her sein im FC Bayern.
So. Kannst du ja umdrehen. Grafenberg hat bei Bayern nichts geleistet und ist in Liverpool jetzt ein Stammspieler. Also so kann man es natürlich immer nicht sagen. Aber trotzdem, also ich wollte jetzt darauf raus, dass ich wollte ein Kompany nur ein weiteres Kompliment machen. Ich glaube einfach, dass der ein Händchen dafür hat.
Ja.
Etablierte Spieler oder aufstrebende Spieler, ich meine, der Olisee war jetzt kein absoluter Rookie, wie es der Leonard Karl ist, sondern der hat schon gewisse Erfolge vorzuweisen gehabt. Aber so einen dann weiterzuentwickeln, in die absolute Weltklasse zu entwickeln, und da ist er mittlerweile, das muss man einfach so sagen. Oder eben ein Luis Diaz, der ja schon knapp 30 ist und trotzdem nochmal so den zweiten Frühling bekommt. Aber auch eben solche jungen Spieler wie den Leonard Karl. Dass der jetzt trotzdem nicht nur ein, zwei Ausreißer nach oben hat, sondern dass er eigentlich fast immer, wenn er eingesetzt wird, performt und jetzt auf der Liste vom Nagelsmann für die WM steht. Also das ist ja ein Wahnsinn, wenn du sowas bedenkst. Das ist ja eines der Talente schlechthin.
Aber ich denke, du siehst halt wirklich, wenn es gut läuft, dann ziehen die sich halt auch gegenseitig hoch.
Ja.
Und dafür ist es, glaube ich, wirklich, das ist wieder das, was wir am Anfang gesagt haben, so wahnsinnig wichtig, dass das Team ein Team ist.
Absolut, ja.
Und dass da niemand seine Ego-Nummer fährt und dass da niemand den Lothar Matthäus oder den Stefan Effenberg oder was weiß ich was gibt und irgendwie halt sagt, also ich bin hier der Star. Das waren vielleicht auch andere Zeiten, vielleicht waren das noch Zeiten, wo es üblicher war, dass Mannschaften etwas hierarchischer strukturiert waren, etwas patriarchalischer strukturiert waren. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Vielleicht war das damals, in den 90ern, 2000 noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, mittlerweile ein Jamal Musiala, also weil wir ja über alte gestandene Spieler geredet haben, Jamal Musiala mit 23, Michael Olise mit 24, wenn du denen nicht auch den Raum gibst, sich zu entwickeln, dann werden die diese Leistung auch nicht zeigen. Also wenn du da immer einen davor hast, der sagt, Moment Bürscherl, du putzt jetzt meine Schuhe, dann glaube ich, wird das nie so funktionieren.
Also klar, die Zeiten von Augenthaler, Matthäus und wie sie alle geheißen haben und Co., die sind vorbei. Also ich glaube, dass Kimmich oder an Goretzka zähle zu diesen älteren Führungsspielern, die haben da einen ganz anderen Stil bei dem, die sind da alle auf Augenhöhe. Aber ich glaube trotzdem, dass auch das Wort von Kimmich dann in der Mannschaft schon zählt und dass die anderen da drauf hören. Also das schon auf jeden Fall.
Aber was ja auch schon viel aussagt, als sie Nicholas Jackson geholt haben, ist ja auch viel geschrieben und geschimpft worden. Hast du die ganze Saison über von dem ein negatives Wort gehört, dass der sich öffentlich geäußert hätte, dass er mit seiner Rolle nicht zufrieden ist?
Ja, jetzt kann man wieder natürlich sagen, sie haben sich vorher den Spieler genau angeschaut, wie er tickt, also ob er einer ist, der immer wieder in der Presse gemotzt hat bei seinen früheren Vereinen. Also kann man sagen, dass man es so ausgesucht hat, oder aber einfach, und ich glaube, ich tendiere da zu zweiteren, dass der Kompany eben allen Spielern das Bewusstsein gibt, sie sind extrem wichtig. Rafael Guerrero, ich meine, der sitzt meistens auf der Bank, und dann spielt er mal linker Verteidiger, dann spielt er mal rechter Verteidiger, jetzt spielt er auf der 10 gegen Stuttgart und performt, macht sein Tor, spielt ein starkes Spiel. Es steht fest, dass er geht am Ende der Saison. Trotzdem zieht er durch. Und
ja, du das genauso wie Leon Goretzka.
Es
steht fest, dass er geht. Ist
noch krasser.
Überhaupt kein Leistungsabfall.
Absolut, ja. Aber es ist, ich meine, nur Goretzka, und das glaube ich, hat man auch schon davor gewusst, ist halt ein sehr charakterstarker Spieler. Also das ist jetzt kein so ein Selbstdarsteller, der dann vor jedes Mikro tritt und sich da beschwert oder so. Das nicht. Übrigens, jetzt ist mir doch ein Negatives eingefallen. Allerdings ist es nicht, unverschuldet negativ, nämlich die schlimme Verletzung vom Serge Gnabry.
Ja.
Also das ist mir eingefallen. Das hat mir richtig einen Stich ins Herz gegeben. Vor allem, weil es ist ja auch wahnsinnig oft bei uns im Podcast thematisiert worden, Gnabry performt immer bloß, wenn der Vertrag ausläuft und so weiter. Aber was der jetzt unter Kompany für beständige und starke Leistungen bringt, hat sich in der Nationalmannschaft wieder in die erste Elf gespielt. Es ist schon extrem bitter, und ich hoffe ganz arg für den Kerl, dass er trotzdem bei der WM mitfahren kann. Das wäre fast schon ein Herzenswunsch von mir, weil der hat sich mit seinen 30 Jahren trotzdem noch mal prächtig entwickelt.
Ja, da bin ich natürlich bei dir. Aber wenn ich mir das noch so mal anschaue, dann wirkt es auf mich wirklich so, als kämen da einfach zwei Punkte zusammen und als wären das die beiden Punkte, die aktuell für den aktuellen Erfolg des Vereins verantwortlich sind. Zum einen ganz große Rolle Vinnie Kompany, und zwar auch wieder in doppelter Hinsicht, nämlich was er strategisch macht, also was er taktisch macht, wie er die Mannschaft spielen lässt, sein fluides System und so weiter, haben wir schon drüber geredet. Und zum anderen, wie er die Mannschaft moderiert, wie er diese Egos im Zaum hält. Und als zweiter großer Punkt aber, und das ist vielleicht was, was man ja Max Eberl und Christoph Freund auch zugutehalten kann, dass sie eben Spieler eben nicht nur verpflichtet haben nach Statistiken, sondern eben auch geguckt haben, wie passen die charakterlich zu einer Mannschaft, weil dann machst du es einem Trainer auch so einen Ticken leichter, wenn du jetzt halt irgendwelche Vinnie Juniors holst, der, also nicht Vinnie Junior jetzt an sich, aber solche Typen die begnadete Fußballer sind, aber halt einfach charakterlich schwierig, dann legst du natürlich auch jedem Trainer ein Ei, weil die ganze Umwelt sagt dann, ja, aber das ist doch ein Top-Fußballer, warum performt er nicht? Als Trainer denkst du dir, boah, fuck, ist ein Stinkstiefel.
Ja.
Also ich glaube, diese zwei Punkte kommen schon zusammen, diese außerordentlichen Qualitäten von Vinnie Kompany und dass vielleicht auch mit Max Eberl und Christoph Freund jetzt mittlerweile da Leute da sind in der sportlichen Verantwortung, die Spieler nicht nur von YouTube-Videos her verpflichten, sowas soll es in früheren Zeiten mal gegeben haben, oder der Klassiker beim Uli, wenn er gut performt, wenn er in der Champions League gut gegen Bayern performt hat, wenn er ein gutes Spiel gemacht hat in seiner Karriere, das war aber gegen Bayern, dann waren wir schon immer sehr nah dran zu sagen, den kaufen wir. Das scheint jetzt alles etwas hintergründiger zu sein, mit etwas mehr System zu passieren und eben nicht bloß auf Statistiken basierend, weil und Michael Olise ist für mich da ein sehr schönes Beispiel. Den hätten andere Teams in Europa auch haben können. Das war jetzt nicht, also der war jetzt nicht auf, weißt du, was ich meine, der war jetzt nicht auf Messi-Niveau oder irgendwas. Ja. Das war ein Nachwuchsspieler, ich meine, der war bei Chelsea schon kein ganz unbeschriebenes Blatt, aber war jetzt nicht der herausragende Superstar. Aber anscheinend hat es charakterlich gepasst. Sie haben auch seine sportlichen Qualitäten, beziehungsweise vor allem sein Potenzial gesehen, weil er nach wie vor wahnsinnig jung. Und dann hast du mit Vinnie Kompany auch einen Trainer, der den noch begnadet einstellt.
Ja, und weil du jetzt gerade Eberl und Freund angesprochen hast, ich erinnere mal zurück zu Guardiola-Zeiten, als der Matthias Sammer so der Teammanager war. Und der Sammer ist ja einer, der seinen Kopf vor jede Kamera streckt und sehr öffentlicher Mensch irgendwo. Und ich finde es halt auch... und damit auch kontrovers. Also er hat sich da mal öffentlich mit dem Klopp gestritten dann bei einem Spiel gegen die Dortmunder. Aber Eberl und Freund sind halt so wohltuend im Hintergrund. Sie werden viel befragt von der Presse, aber sie äußern sich, sie lassen sich nie aus der Reserve locken. Alle eigentlich, also von die ganze Führungsriege, sag ich jetzt mal, also die, wie soll man es bezeichnen, aktive Führungsriege, die sind alle gechillt, die lassen sich überhaupt nicht aus der Reserve locken. Finde ich ganz, ganz toll. Das tut dem FC Bayern so gut. Also ich bin da wirklich richtig begeistert, weil ich habe da so, also ich habe mich richtig in meinen Lieblingsverein neu verliebt.
Wie, du meinst, dass Uli Hoeneß nicht immer der große Sympathieträger war zu seiner
aktiven Zeit? Naja, also nicht falsch verstehen, Ich kenne den Uli ja schon lange. Nee, natürlich nicht persönlich, aber ich verfolge ihn halt schon seit ich ein Kind bin und früher als Spieler und dann als Manager. Ich habe das immer extrem geschätzt, aber auch zu seiner aktiven Zeit als Manager. Klar, du warst immer wieder an dem Punkt, wo man so gedacht hat, mein Gott, jetzt halt die Klappe. Warum denn jetzt schon wieder so aggressiv? Warum schon wieder so provokant? Warum nicht so? Und
der hatte...
Ja, nee, aber er hat ja mal gesagt, es war teilweise sogar ein bisschen Taktik, dass er sagt, er will, dass der FC Bayern nicht nur geliebt wird, sondern auch gehasst wird, weil sich dann was bewegt. Aber ich weiß nicht, ich bin da nicht ganz bei ihm. Also ich finde die momentane Status quo viel, viel besser, wo der Verein einfach unterm Strich auch sympathisch rüberkommt, bei aller Dominanz.
Ich denke, es war einfach eine andere Zeit und es war auch ein anderes Rollenverständnis. Ich glaube, Uli Hoeneß, also klar, er ist ein emotionaler Mensch, er ist ein impulsiver Mensch. Ich glaube trotzdem, dass vieles von dem, was er getan hat, Taktik war, weil er gewusst hat, er muss polarisieren, durch Polarisierung entsteht Aufmerksamkeit. Das hat er gewusst, bevor es Social Media gab. Ja. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als wie heutzutage die Algorithmen auf Meta und auf YouTube und auf TikTok und so weiter funktionieren. Du brauchst immer irgendeine catchy Headline und irgendwas möglichst Provokantes. Ob das, was dann gesagt wird, dahinter tatsächlich so provokant und so sensationell ist, das ist dann eigentlich egal. Aber damit der Algorithmus und damit die Aufmerksamkeit dich realisieren und dich wahrnehmen, muss es möglichst provokant sein. Und das hat Uli Hoeneß seit den 70er Jahren gemacht. Ja, also Uli Hoeneß ist quasi der Urvater des Meta-Algorithmus, könnte man glaube ich so sagen. Ja, also er hat bewusst polarisiert, er hat bewusst auch das Feuer auf sich gezogen. Er hat somit auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Der FC Bayern hatte dadurch auch immer viel Aufmerksamkeit. Ich meine, man erinnert sich an seine ganzen Fehden mit den Kollegen in Leverkusen, mit den Kollegen in Bremen, mit Lemke und so weiter. Später dann auch mit Dortmund. Das hat immer für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Das hat auch immer diese Spiele so emotional aufgeladen. Ja, das waren ja dadurch erst immer so krasse Spitzenspiele, weil die halt emotional so aufgeladen waren. Und vielleicht brauchst du das heutzutage nicht mehr. Vielleicht ist es, wenn du eine Mannschaft hast, die halt auch so performt wie der FC Bayern, die spielerisch so überzeugend ist, die so aus so guten Typen besteht, du hast die Aufmerksamkeit, weil du bist einfach der fucking FC Bayern und du hast gerade irgendwie eine Saison abgeschlossen mit einem absoluten Torrekord, mit geilen Spielen. Und das Ganze ohne irgendwelche charakterlich schwierigen Spieler in deinen Reihen zu haben, zumindest was öffentliche Äußerungen angeht. Und deswegen, vielleicht ist es einfach eine andere Zeit, wo das in dem Sinne nicht mehr zwingend notwendig ist oder vor allem, wo es auch zusammenpasst. Also weil Vinny Kompany und dieses Auftreten von Ibal Freund, das passt ja perfekt zusammen.
Ja, absolut. Und weil du die Spiele angesprochen hast, also ich meine, nur das Rückspiel Bayern-Real, das war ja also fast schon ein Jahrhundertspiel. Also das war sensationell, was da geboten wurde. Also jetzt nicht bloß aus Sicht des FC Bayern oder der Bayern-Fans, sondern generell. Also es war ganz ein tolles, bemerkenswertes Fußballspiel. Und was ich auch noch dazu sagen muss, du weißt, oder ich habe mich da immer wieder dazu geäußert, ich bin ja ein Riesenfan gewesen vom Nagelsmann und habe das damals als großen Fehler bezeichnet, ihn rauszuschmeißen in der Situation. Stehe nach wie vor nur dazu. Aber ich muss, wenn ich jetzt diese beiden Trainer vergleiche, trotzdem sagen, dass der Nagelsmann dann trotzdem öfter übers Ziel rausgeschossen ist. Ich kann mich erinnern, zu Bayern-Zeiten hat er sich mal, er hat sich halt einfach zu jedem Thema geäußert. Ja. Aber das in einer Art und Weise, nicht in so einer Art und Weise, wie es der Kompany macht. Der Kompany bleibt unangreifbar. Der Nagelsmann, ich weiß nicht, die Geschichte, wo er die Freiwillige Feuerwehr so ein bisschen durch den Kakao gezogen hat, wo er dann einen riesen Shitstorm bekommen hat. Und jetzt jüngst in der Nationalmannschaft die Äußerung über den Dennis Undorf, war auch nicht so glücklich, wo er sich dann öffentlich entschuldigen musste und so weiter. Und da ist halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein Natural Leader der Kompany, der macht da alles richtig. Also es ist fast schon gespenstisch, wie top der das macht. Und das ist auch nicht anerzogen durch irgendwelche Öffentlichkeitsarbeitskurse, was weiß ich, sondern der macht das aus sich heraus. Und so einen Trainer zu finden, so einen, der einfach das instinktiv alles richtig macht, das ist schon ein großer Segen.
Ja, und ich denke, da kommt noch was anderes dazu, nämlich zwei Aspekte zu seinem natürlichen Charakter, zu seinen natürlichen Eigenschaften. Das eine ist das Stahlbad Premier League. Der hat schon in England trainiert, und zwar in der zweiten und der ersten Liga. Und ich glaube, gegen das, was in England üblich ist, gerade von den Boulevardmedien, ist das sehr dezent, was in Deutschland abgeht. Das heißt, da musst du dir wirklich überlegen, was los ist. Und das zweite ist halt ehrlicherweise schon, er hat sehr lange unter einem sehr großen Lehrmeister gespielt, der ihn dann wohl auch so ein bisschen gementort hat, nämlich unter Pep Guardiola, der jetzt auch keiner war, der eben nach außen gegangen ist und irgendwie die Leute beschimpft hat, sondern der auch kontrolliert war. Und wenn das, glaube ich, zusammenkommt mit einer gewissen natürlichen charakterlichen Eignung oder Neigung, dann kommt halt das raus, was wir jetzt gesehen haben.
Glaubst du eigentlich, dass das zum Beispiel um die Person Kompany oder also Spieler wie ein Olysee, dass der Bayern da Gefahr läuft, die eventuell verkaufen zu müssen oder dass andere große Vereine kommen, die die wegschnappen können? Oder glaubst du, dass Bayern mittlerweile so groß und gefestigt ist, um dem widerstehen zu können?
Da habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken drüber gemacht, weil es ist aber schön, weil ich glaube, man ertappt sich da als Bayern-Fan immer noch so dabei, dass man so vom Gefühl her, man gehört nicht zur allerersten Liga in Europa. Mhm. Man ist Liga 1b, das hatte ich selber, glaube ich, Anfang der Saison auch hier in einem Podcast mal gesagt, mit Bezug auf die Transfersummen, die aufgerufen werden könnten, konnten, weil natürlich Mannschaften, also die englischen Mannschaften und teilweise auch Barca und Real und so weiter, die greifen bei Transfers traditionell in die noch höheren Regale mit den noch höheren Preisschildern.
Weil das der Geldbeutel auch dicker ist.
Genau, weil der Geldbeutel dicker ist oder weil völlig egal ist, wie viele Schulden man hat, der spanische Staat wird einen schon nicht pleite gehen lassen. Und da habe ich selber gesagt, Bayern ist in der Beziehung in Europa eher so Kategorie 1b. Ich glaube aber, dass gerade die Situation, wie sie jetzt ist, mit diesem Klima, mit diesem letzten Endes Betriebsklima, das die zu scheinen haben, mit dem Erfolg, den die auch haben, also aus welchen Gründen sollte ein Michael Olise, sofern er sich bei Bayern wohlfühlt und es da jetzt nicht irgendwelche zwischenmenschlichen Reibereien gibt, aus welchen Gründen sollte der zu einem Verein gehen, wie, keine Ahnung, Manchester United oder Barcelona oder sonst was? Wo sind die jetzt im Champions League Halbfinale? Ja? Also das ist natürlich eine Momentaufnahme, aber wenn man diesen Erfolg oder dieses Level jetzt, sage ich mal, für ein, zwei, vielleicht drei Jahre einigermaßen konservieren kann. Also es wird nicht immer gleich weit gehen. Man wird nicht jedes Mal mit 12.000 Punkten Vorsprung Meister werden und man wird auch nicht jedes Mal ins Halbfinale der Champions League kommen. Aber wenn der FC Bayern generell vom sportlichen Erfolg her wieder bei den Top-Mannschaften in Europa konstant dabei ist, warum solltest du als Vinny Kompany und warum solltest du als Michael Olise den Verein verlassen? Weil ehrlicherweise, ja, Geld ist ein Argument, aber...
Eigentlich das Einzige.
Ja, aber das ist, ich meine, das ist schön, wenn wir das sagen, weil wir, unser Problem ist es nicht. Nee, aber was für einen großen Unterschied macht es, ob du aufs Jahr gesehen nochmal 2 Millionen mehr oder weniger verdienst, wenn du sowieso keine Ahnung, wie viele Millionen verdienst?
Ja, klar, ich meine, für manche, glaube ich, ist es ausschlaggebend tatsächlich, aber rein sportlich, und das sind ja im Grunde genommen doch alles leidenschaftliche Fußballer, rein sportlich, glaube ich, sehe jetzt momentan keinen Verein, wo du aus sportlicher Sicht sagst, oh, die, bei denen wäre ich jetzt gerne oder lieber als beim FC Bayern.
Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen eine Altersfrage. Wahrscheinlich, wenn du da mal so auf die Ende 20 zugehst und dir so langsam überlegst, soll meine Karriere jetzt ausklingen? Und wenn du dann die Chance hast, zum Beispiel zu sagen, ich spiele jetzt noch ein paar Saisons im Heimstadion Bernabeu oder im Heimstadion Old Trafford. Ja, also da reden wir ja auch über Traditionsvereine mit einer riesen Fanbase, mit Riesenstadion. Und Zahlen tun sie auch ganz gut, aber vielleicht ist das dann tatsächlich gar nicht die primäre Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. Aber hey, nicht, wenn du halt Anfang 20 bist oder maximal Mitte 20. Und Vinny Kompany, der braucht schon auch, und ich glaube, der ist auch, also meine Überzeugung, der ist smart genug, um das zu wissen. Der braucht auch das Umfeld um sich rum, um diesen Trainerstil und um diesen Spielspiegel machen zu können, weil das ist ja auch klar, wenn du jetzt irgendwie bei Manchester City, bei Manchester United, bei Barcelona, bei Real Madrid, wenn es irgendwie schlecht läuft, ich meine, ich habe jetzt schon wieder gelesen, bei Real, der Trainer ist jetzt quasi eh schon so gut wie weg, weil er halt nicht ins Champions League Halbfinale gekommen ist, wo man sich sagen muss, ja, wenn das halt der Anspruch ist, dass jeder Trainer gefeuert wird, der nicht ins Champions League Halbfinale kommt, dann ist es halt auch schwierig.
Wahrscheinlich kein Titel mehr möglich ist. Ja. Pokal sind sie raus, Meisterschaft, Barca, 11 oder 12 Punkte vorne.
Aber das ist halt schon für einen Trainer, glaube ich, auch was anderes wie unter Eberl und Freund. Und ich glaube auch, absolut, dass der Uli sich und die alte Riege sich etwas mehr zurückgehalten hat. Nicht komplett, wie wir seit der Apfelkuchen-Anekdote wieder einmal vor Augen geführt bekommen haben. Aber doch so ein bisschen mehr zurückgehalten hat. Das ist, glaube ich, etwas ruhigeres, konstanteres Arbeiten möglich in professionellen Strukturen, in einem sehr konstruktiven Umfeld. Ja klar, ich meine, sagen wir uns ehrlich, ist der FC Bayern, ja. Wenn die jetzt halt gegen Leverkusen im Pokalhalbfinale scheitern oder wenn sie jetzt halt irgendwie, also gegen PSG muss man ehrlicherweise sagen, sie werden nicht blamabel scheitern. Ich meine, das ist Champions League, ist immer tagesformabhängig. Aber sagen wir mal, die Saison geht irgendwie mit einem weiteren Titel noch zu Ende, welcher auch immer das ist. Du startest in die nächste Saison und dann hast du im Herbst, sagen wir so im November, Oktober, November 2026, hast du eine Schwächephase mit 4, 5 Spielen am Stück, die nicht gewonnen werden. Ja, kann passieren, dass da ein bisschen Unruhe reinkommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Verein mittlerweile gefestigt genug ist, dass das nicht sofort die ganz massiven Panikauswirkungen hat, wie es früher hatte.
Ich hoffe es wirklich schwer, aber weil du das jetzt gerade selber angesprochen hast, ich gehe momentan sogar so weit, klar, wie du schon gesagt hast, Leverkusen Halbfinale, DFB-Pokal ist jetzt kein Spaziergang und PSG schon gleich gar nicht in der Champions League. Vorausgesetzt, die fliegen aus beiden Wettbewerben raus, würde ich die Saison trotzdem als sehr erfolgreich ansehen.
Ja, du kannst nicht mit einem absoluten Rekord die Bundesliga gewinnen und dann sagen, ja, war ein Misserfolg.
Ja, aber ich mache es jetzt gar nicht mal am sportlichen Erfolg fest, sondern ich mache es daran fest, wie der Verein momentan dasteht, wie die Stimmung im Verein ist, wie die Außenwirkung des Vereins ist, was für Zukunftsperspektiven diese Mannschaft hat, weil, wie wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, die nur sehr, sehr jung ist. Also diese ganzen positiven Sachen, wenn wirklich jemand aus der Vereinsführung diese ganzen positiven Sachen aufgrund von einer Niederlage oder zwei über den Haufen schmeißen würden, dann, glaube ich, wären sie auf einem völlig falschen Dampfer. Also das muss man eigentlich so klar sagen und ich kann mir es auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Klar, wenn du in eine neue Saison gehst und es gibt eine Schwächephase, dann ist halt eine neue Saison, aber momentan kann ich mir das nicht vorstellen. Und gerade in der Champions League, man hat gesehen, wie eng diese Spiele waren gegen Madrid. Und PSG schätze momentan nur um einiges besser ein, als es wieder heißer Tanz, definitiv. Und du kannst da rausfliegen. Das muss man einfach sagen.
Es ist die Champions League. Ja. Und ich meine, du hast es ja gerade angesprochen, sind wir schon bei der Champions League. Ich meine, Viertelfinale, beide Spiele gewonnen in Madrid und zwar in Madrid und in Madrid zum ersten Mal gewonnen, wieder seit dem Jahr, was war das, 2000, 2001, irgendwie sowas. Ist schon eine Weile her, dass Bayern in Madrid gewonnen hat. Ist ja generell ein Stadion, wo deutsche Mannschaften jetzt nicht so oft gewinnen.
Und auch eindrucksvoll. Also die waren ja im Endeffekt hinten gestanden das ganze Spiel und haben auf ihre zwei schnellen Stürmer gehofft. Also Bayern war da dominant. Also es war jetzt nicht so wie zu früheren Zeiten, wo man sagt, oh, wir müssen jetzt jede Chance verwerten, sondern es war schon relativ klasse, wie es da gespielt haben.
Und das Rückspiel, was war das Bild, das ich gelesen habe? Das Hinspiel war wie ein Kampf mit dem feinen Florett und das Rückspiel war eher eine Wirtshausprügelei. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild. Also das Hinspiel 2-1 und das Rückspiel dann eben dieses wilde 4-3. Wo man zwischendurch ja ganz kurz vielleicht dann noch das Zittern angefangen hat, aber dann ist es ja dann doch alles gut ausgegangen, zumindest aus Bayern-Sicht. Die Realspieler haben sich ja wieder mal betrogen gefühlt.
Peinlich. Für so einen Verein peinlich.
Das ist das, was mir ehrlich gesagt im Hinterkopf geblieben ist. Vor allem die Königlichen haben sich einfach aufgeführt wie so eine Bande verzogener, enttäuschter Rotzlöffel.
Ja.
Und da kam jetzt auch die Tage danach nichts relativierendes, dass man gesagt hätte, ja, sorry, es waren die Emotionen an dem Abend. Wir waren einfach gefrustet, aber mit ein bisschen Abstand und so hätte man ja auch machen können. Kam ja auch nichts.
Jeder Fehler, der starke Trainer. Glaubst du, stell dir mal vor, das wäre umgekehrt gewesen und die Bayern-Spieler Kimmich und Co. würden dann an die Presse treten, wir sind betrogen worden. Was glaubst du, was da der Kompany machen würde?
Also ich glaube, dass, also an dem Spielabend, ja, an dem Abend, wo das Spiel ist, ist es irgendwie total nachvollziehbar, dass die alle emotional sind. Aber ich glaube halt, inklusive Trainer, ich glaube, spätestens am Tag danach hätte man sich hingestellt und hätte gesagt, also klar, war alles unglücklich, aber hey, wir sind selber schuld und wir hätten und so weiter und so fort. Aber das ist bei Real Madrid traditionell anders. Ich finde es ja auch sehr schön, wir brauchen da jetzt nicht ewig lang drüber reden, aber wenn man sich diese Szenen nochmal anschaut, was haben wir, werden diese Schwalbe vor dem 2-1 von Real Madrid, also was ja dieses Freistoßtor, oder vorhin nur leider kein Foul war, ich glaube von Conny Leimer soll da ein Foul gewesen sein, da war einfach keins.
Ja.
Dann haben wir diesen Bodycheck von Tah gegen Stanisic vor dem 3-1, 3-2 war es, sorry, durch Mbappé. Das sind ja auch zwei Tore, die man eventuell so auslegen könnte, dass Real dann nicht benachteiligt wurde, formulieren wir es sehr, sehr höflich.
Ja.
Dann haben wir noch eine kleinere Tätigkeit von Vinny gegen Kimmich, als Kimmich aufstehen will und Vinny schubst ihn einfach direkt von Augen des Schiedsrichters nochmal unten, kann man mal auch rot geben.
Betone vor den Augen des Schiedsrichters.
Also wirklich 1,5 Meter vor den Augen des Schiedsrichters.
Ist eigentlich irregal.
Ja, aber das siehst du halt, die Realspieler sind es gewohnt, gerade auf europäischem Level, dass es immer alles irgendwie von den Schiedsrichtern in ihre Richtung läuft. Und wie gesagt, das waren jetzt drei Beispiele.
Ja, der große Aufhänger, nämlich die rote Karte vom Camavinga.
Ja.
Das war ihr großer Aufhänger. Also ab dem Zeitpunkt ging nichts mehr. Aber der Camavinga hat sich dann Tage später öffentlich entschuldigt bei seinen Mannschaftskameraden. Ja, ja. Ist ja irgendwo auch ein Schuldeingeständnis. Also das war jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen.
Ich habe die Logik auch nicht verstanden, weil ich meine, er hatte gelb.
Ja.
Dann macht er ein lapidares Foul und dann nimmt er einen Ball und trabt damit weg und will den nicht hergeben. Das ist regeltechnisch ist das halt eine gelbe und es war halt damit. Ich meine, klar, es ist eine harte Entscheidung. Ja. Aber letzten Endes ist es halt eine regelkonforme Entscheidung. Ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, ja, also bei einer der regelkonformen Entscheidungen, da hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Aber wie gesagt, die Schwalbe vom 2:1, das Foul vom 3:1, die Tätigkeit von Vini, das ist alles in Ordnung, das passt. Also dieses mit zweierlei Maß messen und gut, dass ihnen dann hinterher die Sicherungen durchbrennen. Mhm. Okay, sei es drum.
Undisziplinierte Mannschaft, muss man wirklich so sagen. Und mir fehlt da ehrlich gesagt da immer, früher hat es doch für Schwalben gelbe Karten gegeben. Ja. Also der Vini Junior, der müsste jedes Spiel vom Platz fliegen. Da ist ja wirklich jeder Zweikampf. Der einzige Zweikampf ist, als dann der Upamecano den Ball abgenommen hat.
Aber wie?
Da war er ein bisschen verwundert, glaube ich. Da hat er sich nicht mal fallen lassen. Aber sonst bei jeder Aktion fliegt er. Und da vermisse ich die Schiedsrichter, dass sie ihn ermahnen und dann mit Gold bestrafen.
Ja, weil es real ist.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja.
Und das ist ja, ich glaube, deswegen ist diese ganze Real-Fan-Bubble nach diesem Rückspiel derart eskaliert, wenn du das auf den Socials ein bisschen verfolgt hast, mit irgendwie Verschwörungstheorien und mit, wir sind betrogen worden, wir sind bestohlen worden und so weiter, weil sie es nicht gewohnt sind. Weil sie es gewohnt sind, gerade in der Champions League, dass die Schiedsrichter seit vielen Jahren für sie pfeifen. Die sind es gewohnt. Und plötzlich war das mal, zumindest in dieser Situation, nicht mehr der Fall. Und dann haben sie gesagt, das geht ja gar nicht, weil wir sind doch die Königlichen.
Mhm.
Muss ich ehrlich sagen, das war ein wenig königliches Abschneiden, wie sie sich da benommen haben. Und es ist jetzt auch eine gewagte These zu sagen, wenn es diese gelb-rote Karte nicht gegeben hätte, dann hätte Luis Diaz auf keinen Fall getroffen, dann hätte Michael Olise danach auf keinen Fall getroffen. Also
Kann man so nicht sagen. Natürlich, klar, wenn du es weiterspinnst, das bleibt beim Unentschieden. Es geht in die Verlängerung. Ist der Camavinga noch drauf auf dem Platz? Dann haben sie halt mehr Vorteile. Aber das ist alles so, wäre wenn. Und deswegen, nee. Also ich glaube, dass man einfach auch festhalten muss. Ich meine, Bayern ist dreimal zurückgekommen nach dem Rückstand, was halt auch schon für einen unglaublichen Charakter zeugt von der Mannschaft. Und weil du das vorhin auch angesprochen gehabt hast, das Tolle ist, und das hat man in diesem Spiel auch gesehen, sie können mit einem Florett fechten und sie können auch kämpfen ohne Ende. Ja.
Mir wäre es aber lieber, sie würden mehr mit dem Florett fechten, als die Wirtshausschlägerei eingehen. Also die ja dadurch verursacht wurde, dass Manu Neuer schon mal am Anfang diesen Fehlpass macht, was überhaupt das 1-0 für Real ermöglicht und so weiter.
Das ist, ja klar, ist natürlich jetzt auch wieder ein Thema für sich. Aber nee, aber grundsätzlich finde ich, es ist halt schon bemerkenswert, dass eine Mannschaft auf diesem hohen Niveau beides kann.
Ja,
weil normalerweise sind die technisch starken Mannschaften kämpferisch dann, die geben sich halt dann auf oder so. Aber die Bayern kämpfen sich zurück und das ist, mich nervt es fast schon selber, dass ich die ganze Zeit lobe, aber es ist halt einfach so. Es ist momentan einfach so, es ist so. Man muss so sagen.
Ja, jetzt Bayern im Halbfinale am Dienstag, den 28. Das ist Dienstag kommende Woche gegen Paris Saint-Germain.
In Paris zuerst, oder?
In Paris zuerst. Einen Tag darauf ist das zweite Halbfinale. Das ist Atletico gegen Arsenal in Madrid und dann die Rückspiele am 5.5. Arsenal-Atletico und am 6.5. Bayern gegen PSG. Und dann wird man wissen, wer im Finale der Champions League steht. Was ist dein Tipp?
Also es ist generell interessante Konstellation, wenn du sagst, dass
eine französische, eine spanische, eine englische, eine deutsche Mannschaft.
Ja, und vor allem die spanische Mannschaft. Also ist für mich gewisserweise schon Überraschung mit Atletico, dass die da spielen. Und Arsenal ist ja momentan ein bisschen am Struggling in der Premier League. Also Man City ist jetzt auf 3 Punkte dran, haben ein Spiel weniger. Das heißt, so dominant, wie sie jetzt anfangs der Saison waren, sind sie gerade nicht. Jetzt wird, glaube ich, sogar schon ganz leise der Trainer angezählt, falls die Meisterschaft doch nicht geholt wird. Deswegen, die Konstellation ist sehr, sehr interessant, was das betrifft. Aber PSG, keinerlei Prognose. Also es wird knapp. Ich denke, dass es knapp wird. Definitiv. Also ich gehe so weit, dass zwei Mannschaften auf demselben Niveau sind und Tagesform oder wenn du dich erinnern kannst, in der Leverkusener Meistersaison, da war mal ein Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, war das, ich glaube, die DFB-Pokal wird Neuer nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten eine rote Karte bekommt. Wenn sowas zum Beispiel passiert, dass ein Spieler vom Platz gestellt wird oder so, das kann extrem beeinflussen. Aber ich sage jetzt mal, wenn alle die 90 Minuten mit 11 Spielern zu Ende spielen und keine größeren Verletzungsausfälle sind im Vorfeld, dann könnte es gehen. Und wir haben ja jetzt, der Gnabry war jetzt zuletzt Stammspieler, aber sein Backup ist ja ein gewisser Herr Musiala.
Der also, jetzt halt rechtzeitig wieder echt auf einem super Niveau ist.
Also ein Jahrhunderttalent, das als Backup für einen verletzten Offensivspieler ist, das ist schon grandios, was sie da für Möglichkeiten haben. Deswegen, man kann es nicht sagen.
Ja, PSG auch zurzeit ganz gut drauf, eigentlich wieder gut in Form, trotzdem sie jetzt am Wochenende gegen Lyon verloren haben. Mhm. Ist ja auch klar, ich meine, auch bei PSG schielt man jetzt sehr stark auf die Champions League und fokussiert sich und schont sich ansonsten vielleicht auch ein bisschen. Aber ich bin bei dir, zwei sehr starke Mannschaften. Und Atletico Arsenal wird auch sehr spannend, wie das ausgeht. Also das ist auch vielleicht, weil es so eine nicht diese ganz gewohnte Champions League Halbfinalpaarung ist, sondern zwei Teams, die man da vielleicht vor der Saison nicht unbedingt drin gesehen hätte, die aber beide absolut ihre Qualitäten haben.
Also vor allem Atletico nicht.
Ja.
Also dass Atletico vor Real und vor Barca im Halbfinale steht, das hätte ich nicht geglaubt, wobei die jetzt mittlerweile auch schon eine bockstarke Mannschaft haben, muss man wirklich sagen. Und ein Trainer, der gefühlt schon 50 Jahre die trainiert. toll, also tolle Arbeit. Ich bin zwar nicht so der Riesenfan vom Coach, weil er halt auch recht...
Wer ist denn das schon?
Aggro ist. Aber ich finde, seine Arbeit, die er macht, ist ganz klasse, muss man schon wirklich sagen.
Ja, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie dieses Halbfinale ausgeht, weil das ist...
Diego Simeone, ich habe jetzt kurz überlegen müssen.
Ja.
Der Trainer von Atletico Madrid, ja. Sehr umstrittener Typ irgendwo, sehr kontroverser Typ irgendwie, der halt auch immer wieder mal ausflippt, aber trotzdem scheinbar hervorragender Trainer ist, der, glaube ich, noch nie eine andere Mannschaft trainiert hat.
Ja, wenn es passt, dann passt es. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich bin gespannt, weil ich meine, wir sind jetzt natürlich in der Phase, wo es für Bayern auch sehr extrem darauf rauskommen wird, dass sich möglichst keiner verletzt. Was schwierig ist, weil jetzt geht's in fast allen Spielen echt um was. Das nächste Spiel ist jetzt schon diese Woche am Mittwoch, also übermorgen, das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Da kannst du natürlich auch nicht irgendwie...
In Leverkusen?
In Leverkusen.
Mhm.
Da kannst du natürlich auch nicht in Schongang schalten.
Nee.
Dann hast du Mainz in der Liga und dann hast du auch noch eben im April Paris Saint-Germain, das Hinspiel eben in Paris. Also auf der einen Seite musst du jetzt gucken, dass sich bitte möglichst niemand verletzt und noch dazu, dass die, die aus der Verletzung zurückkommen, Jamal Musiala ist ja zum Beispiel, da weiterhin auf dem aufsteigenden Ast ist. Auf der anderen Seite, du kannst gegen Leverkusen nicht einen Gang runterschalten, du kannst natürlich gegen PSG nicht einen Gang runterschalten. Gut, Mainz, muss man ehrlich sagen, in der Liga, wenn man da wieder mit der C11 spielt, was er sicherlich wieder machen wird, da wird Nicolas Jackson wieder starten und dann wird Urbik wieder im Tor stehen und so weiter. Da werden
die Schlechten.
Ja, im Vergleich zu...
Ich zuck da zusammen mit C11 oder so, aber das sind ja trotzdem, diese C11 würde wahrscheinlich ganz, ganz ernsthaft um die deutsche Meisterschaft mitspielen.
Vermutlich, ja. Aber das ist ja auch die Chance, dass sie das haben, dass auch der zweite Anzug so gut sitzt.
Ja.
Dann hast du in der Liga noch Heidenheim, das ist dann nach PSG, das ist dann vielleicht auch eher so eine Partie zum Auslaufen. Also nicht böse gemeint gegen Heidenheim, aber wenn du halt davor und danach die Spiele halt ins Champions League Halbfinale gegen Paris Saint-Germain bist, dann hast du in der Liga noch Wolfsburg und noch Köln. Gut, das sind jetzt die beiden Spiele, das sind jetzt nicht so ganz...
Aber es birgt auch Gefahren, das muss man wirklich sagen, weil wenn man sich zurückerinnert an frühere Saisons, gerade unter Guardiola war es so, da hat man auch immer irgendwelche Rekorde gebrochen, irgendwie zu Weihnachten schon so viele Punkte gehabt wie noch nie zuvor, wie auch immer. Und dann in der Crunch-Time sind es oftmals dann eingebrochen, weil eben, also ich finde es natürlich immer beruhigend, wenn du früh Meister wirst, aber die Krux daran ist natürlich schon, dass völlig automatisch dann irgendwo jeder mal durchschnauft. Dass die Spannung vielleicht nimmer so auf 100% ist, wie sie vorher war, wo du einfach nur Woche für Woche drum kämpfen hast müssen. Ich weiß nicht, ich setze da jetzt trotzdem auch wieder voll auf den Winnie, dass er die Jungs da bei der Stange hält, aber das könnte schon einen Einfluss jetzt haben auf die entscheidende Phase.
Wobei ich davon ausgehe, dass er genau deswegen wieder sehr viel rotieren wird, weil wie gesagt, der zweite Anzug sitzt gut. Die Jungs haben alle Bock. Ich meine, du hast ja bisher schon gesehen, das war eine der Stärken, die Bayern in dieser Saison in der Liga auch hatte. Sie hören nicht auf zu spielen, wenn es entschieden ist, sondern sie haben Bock auf Spielen, sie haben Bock auf Tore. Und das gilt für alle in dem Verein.
Ich glaube auch, dass der DFB-Pokal von der Wertigkeit momentan bei den Bayern sehr hoch angesiedelt ist, weil sie ja schon sehr, hast du zufällig die Statistik, wann sie das letzte Mal in den DFB-Pokal geholt haben? Aber das ist schon ein paar Jährchen her. Also ich glaube so, dass die etablierten Spieler in der Mannschaft selbst noch nicht so, also zeitlang waren sie ja so auch so Seriensieger, jedes Jahr die DFB-Pokalfinale eigentlich, aber es ist jetzt schon so lange her, das ist dann schon noch was Besonderes und ich glaube, das wäre auch extrem wichtig für die Mannschaft und für den Verein, da wieder mal erfolgreich zu sein. Aber wie schon gesagt, Leverkusen in Leverkusen, das wird ein hartes Stück Arbeit.
Das wird ein sauhartes Stück Arbeit, weil für Leverkusen ist das natürlich die Chance, aus der Saison noch was Zählbares mitzunehmen. Mhm. Das heißt, die werden da sicherlich alles reinwerfen, was sie reinwerfen können. Und wie soll ich sagen, ansonsten geht es für Leverkusen jetzt nicht mehr um so viel. Für Bayern geht es eben noch um sehr viel mehr, Stichwort Champions League. Das heißt also auch dieses Thema mit, hoffentlich verletzt sich keiner, ist bei Bayern natürlich ein wesentlich größeres Thema, als es das bei Leverkusen ist. Die können letzten Endes mit, wenn sie den DFB-Pokal holen, sich einigermaßen unsterblich machen. Bayern hat dann noch irgendwas anderes vor sich. Also das ist schon ein bisschen eine schwierige Sache. DFB-Pokal übrigens letzte Mal 2020, also schon Jahrzehnte her. Also doch sechs Jahre.
Gefühlt länger, tatsächlich. Also 2020 wundert mich jetzt fast, dass es erst sechs Jahre her ist. Aber klar, Verletzte, du sprichst es an, wir haben es ja gerade gesagt, zuerst Gnabry, extrem bitter, weil er so stark in Form war, den ersetzt du natürlich jetzt auch nicht so einfach, selbst wenn sein Backup in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen, Jamal Musiala ist. Aber der Gnabry hat schon einen sehr, sehr positiven Impact auf die Mannschaft gehabt, muss man wirklich sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Und wenn natürlich jetzt nur einer dazukommt, von der Offensivreihe, sag ich jetzt mal, auch von der Defensive, es wäre schon sehr, sehr bitter. Aber klar, man muss jetzt einfach schauen, die Spannung oben zu halten. Ich glaube auch immer, wenn die Spannung runtergeht in den Köpfen, dass dann die Verletzungsgefahr auch wieder steigt, weil du vielleicht auch nicht mehr so fokussiert bist.
Umso wichtiger ist es halt, und das sind meine letzten 5 Cent zu dem Thema, umso wichtiger ist es halt, dass du eben mit Leuten wie einem Rafa Guerrero und einem Leon Goretzka und so weiter einfach diese Spieler hast, die jetzt hat vielleicht nicht erste Elf sind, aber wann auch immer sie reinkommen, und zwar ehrlicherweise auf welcher Position auch immer sie reinkommen, sie bringen ihre Leistung, sie performen, sie sind für die Stimmung gut, sie sind für das Spiel gut und die brauchst du.
Absolut.
Das bringt dir nichts, wenn deine erste Elf mit Ausnahmekönnern bestückt ist, vielleicht harmonieren die noch ganz gut und dann hast du aber nicht diese Jungs aus der zweiten Reihe, die halt auch diese Pflichtspiele machen. Also ich gehe auch davon aus, dass obwohl es DFB-Pokal-Halbfinale ist, dass Guerrero und Goretzka gegen Leverkusen eine größere Rolle spielen als im PSG-Hinspiel. Das muss so sein.
Ich sehe an Goretzka nicht als zweite Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich so die erweiterte A-Elf.
Oder so.
Ich hätte bloß ein Beispiel zu nennen, wenn du heute in einem Champions-League-Finale stehst und der fängt von Anfang an, wäre ich null beunruhigt, im Gegenteil. Also ich schätze ihn nach wie vor sehr, in Leon Goretzka.
Beunruhigt nicht, aber überrascht wärst du schon. Weil
nee, ich meine jetzt aus Verletzungsgründen.
Ja.
Wenn sie jetzt vielleicht Achse jemand verletzt, dass er dann einspringen muss, also da wäre ich völlig relaxed, was das betrifft.
Nee, das auf jeden Fall. Ja. Da bin ich.
Und da gehe ich auch mit vielen anderen. Also, ich meine, du hast auf der Linksverteidigerposition, die jetzt immer wieder eingewechselt wird, Fonzie Davies. Ja, jetzt glaube ich, hat er gegen Stuttgart hat er wieder von Anfang an gespielt. Mhm. Aber das ist ja auch eine wahnsinnige Granate, der dir da nach seiner schweren Verletzung wieder rankommt, schon langsam.
Deswegen jetzt bloß nicht verletzen, die Ligaspiele seriös mit dem zweiten gut sitzenden Anzug durchspielen. Da werden auch noch ein paar Pünktchen und ein paar Tore fallen sicherlich, weil dafür haben die Jungs so viel Bock auf Fußball spielen, dass sie das nicht machen würden. Und dann aber bitte niemand verletzen für die Champions League Spiele und vielleicht für das dann noch anstehende DFB-Pokalspiel, das noch nicht, wo der Gegner noch nicht endgültig feststeht, so kann man es glaube ich sagen. Aber jetzt erst einmal Leverkusen im Halbfinale und ja, ich glaube auch, dass der hat einen hohen Stellenwert. Und ich finde es aber mental wahnsinnig schwierig zu sagen, ich konzentriere, also Meisterschaft, das ist ein Dach und Fach. Spannungsabfall.
Ja.
Scheiße, jetzt habe ich die DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen. Wow. Dann habe ich wieder Mainz. Und dann kommt Champions League-Halbfinale PSG. Wow. Also das wird spannend, das wird eine Herausforderung. Aber damit wir langsam mal zum Ende kommen, was glaubst du gegen Leverkusen? Jetzt reicht's?
Also.
Kann Vinny die Spannung hoch genug halten?
Nee, also da sehe ich jetzt das Spannungsthema noch gar nicht so, dass das so greift, weil sie ja jetzt so unmittelbar nach dem Gewinn der Meisterschaft ist oder so. Ich glaube, dass die schon noch ganz oben sind. Ich glaube eher, dass wenn du dann mal diese Bundesliga-Spiele spielst, bei denen ums nichts mehr geht, dass dann vielleicht schwierig ist. Aber Leverkusen, so jetzt mal, wenn sie im Normalform spielen, müssen sie das Ding eigentlich gewinnen. Man hat es an Stuttgart gesehen. Ich meine, 4-2 ist ausgekommen. Ja. 4-2 gegen Champions League-Kandidaten, das spricht Bände. Klar, Vorteil ist, dass für Leverkusen das in Leverkusen ist, aber normalerweise müssten sie es schon packen. Bin sehr zuversichtlich. In der momentanen Form sowieso.
Jo, geht mir tatsächlich genauso, wenn alles einigermaßen klar läuft und nicht, wie du vorhin gesagt hast, dritte Minute rote Karte oder sowas, dann kann ja immer passieren, aber dann soll's eigentlich gegen Leverkusen reichen, dann gegen Mainz hoffentlich eben ein bisschen ein, zwei schöne Tore und ansonsten niemand verletzen und dann schauen wir, was am 28. April in Paris zu sehen ist.
Ich freue mich schon. Ich glaube, das wird wirklich ein Fußballfest. Beide Hin- und Rückspiel. Also das kann man durchaus vorstellen, dass das direkt an die Realspiele anknüpft.
Bin ich bei dir. Okay, wunderbar. Stefan, dann sprechen wir uns das nächste Mal an dieser Stelle, wenn schon etwas mehr oder noch mehr als jetzt entschieden ist. Nicht entschieden ist ja nichts, weil immerhin diesen kleinen Meistertitel gestern haben sie eingetütet. Aber wenn vielleicht noch ein bisschen mehr entschieden ist, egal in welche Richtung, und ich bin aber bei dir, du hast es irgendwann mal gesagt im Laufe dieser Aufnahme, auch wenn es jetzt ohne weitere Titel ausgehen würde, die Art und Weise, wie dieser Verein A, Fußball spielt zurzeit und B, wie man sich auch präsentiert in der Öffentlichkeit, wie man dasteht, das macht schon Bock auf mehr.
Absolut, ja. Absolut, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der Stunde oder vor der Zeit, wenn die Company dann geht. Also eigentlich müsste der, wenn er nicht mehr Trainer ist, dann gleich als Sportvorstand, was für sich verpflichtet werden.
Wie alt ist er? 40? Also vielleicht hat er noch sowas.
Das würde er wahrscheinlich nicht machen, ganz klar. Aber nee, ich meine bloß damit, solche Typen brauchst du im Verein. Die sind so Gold wert. Das ist Wahnsinn.
So ist es. Stefan, ich sage danke.
Ciao.
Ciao.